D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Tomatenfisch. So nennen Forscher am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin ein Projekt, in dem sie Fische und Tomaten unter einem Dach züchten. Unter einem Dach bedeutet in einem geschlossenen Kreislaufsystem, das der Umwelt wenig Platz wegnimmt und das sich zum allergrößten Teil selbst speist. Der Fachmann bezeichnet das mit dem Begriff Aquaponik. Wie schon gestern dreht sich bei uns heute alles um unsere zukünftige Ernährung.
Wie kann eine Familie gemeinsam ihre Gesundheit und körperliche Verfassung verbessern?
Wir versuchen es mit dem sogenannten Tomatenfisch.
Wie kann eine einzelne Person ein Gesundheitssystem ändern, es gesünder und nachhaltiger gestalten?
Insgesamt benötigen wir immer mehr Nahrung, aber auch sauberes Trinkwasser und natürlich undenkbar, wenn wir keine Energie mehr hätten.
Wir sind von der Küche abhängig, weil viele Lebensmittel erst durch die Küche genießbar gemacht werden.
Sie alle wissen, dass wir mittlerweile weit über 7 Milliarden Menschen sind.
Ich verbrauche angeblich in meinem Leben 25 Hasen, ein halbes Pferd oder 6 Schafe.
Die Tiere sind unheimlich hart im Nehmen.
Was ich mir schon eher vorstellen kann, sind natürlich diese 4161 Liter Bier oder fast eine Tonne Schokolade.
Der hat die ganze Zeit Hunger, letztendlich. Der frisst so, was er nur fressen kann.
Die Menschheitsgeschichte war also schon immer eine Ernährungsgeschichte. Man kann sie aber auch als Vernichtungsgeschichte bezeichnen.
Professor Werner Kloas vom IGB erläutert speziell die Vorteile der Zucht bestimmter Fisch- und Gemüsesorten, die sich die notwendigen Nährstoffe selbst zuführen. Dennoch ist die Technik sehr aufwendig und der Mensch muss ständig kontrollieren und eingreifen. Das System ist noch keineswegs ausgereift, könnte bei der Nahrungsmittelproduktion der Zukunft aber eine bedeutende Rolle spielen. Wenn für den Betrieb der Anlage auch noch erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, sind die Folgen für die Landschaft um ein Vielfaches geringer als bei der Massentierhaltung auf Bauernhöfen und in Agrarfabriken. Werner Kloas sprach über das Thema Fische und Tomaten unter einem Dach am 27. August 2014 an der Berliner Akademie für weiterbildende Studien.
Zuallererst Fische und Tomaten unter einem Dach, das klingt natürlich ein bisschen freundlich, nett und so weiter, aber hat eigentlich prinzipiell einen relativ ernsten Hintergrund, weil das Ganze geht darum, bei uns nachhaltige Aquakultur zu betreiben, aber im Sinne dessen die globale Ernährung zu sichern, also Sicherung der Ernährung im 21. Jahrhundert. Allerdings kann man das Ganze auch doch wieder recht freundlich und kurz darstellen. Wir versuchen das mit dem sogenannten Tomatenfisch. Also das ist das, was sozusagen der Hintergrund für die ganze Geschichte, auch warum wir uns damit eben forschungsmäßig stark beschäftigen. Vielleicht ganz kurz, bevor man in den Tomatenfisch richtig einsteigen, ganz kurz die Definition von dem, wovon ich hier eigentlich rede, von nachhaltiger Aquakultur. Als allererstes, Nachhaltigkeit ist eben ein Konzept, das beschreibt, dass eben Nutzung von einem regenerierbaren System in einer Weise erfolgen soll, dass dieses System im Wesentlichen Eigenschaften erhalten bleiben und dass auch sein Bestand auf natürliche Weise regeneriert werden kann. Das Ganze ist jetzt mittlerweile Nachhaltigkeit eine relativ moderne Definition, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Um eine nachhaltige Entwicklung zu sichern, werden nicht nur ökologische, sondern auch soziale und ökonomische Aspekte mit einfließen gelassen. Das heißt, letztendlich versucht man damit, eine gerechte, lebenswerte und lebensfähige Welt zu schaffen, die nachhaltig eben auch für künftige Generationen funktionieren wird. Das Konzept ist eigentlich ein deutsches. Das hat Herr Karl von Carlowitz 1713 in seiner Silvicultura Ökonomica beschrieben. Das heißt, das ist ein Waldbau, das erste oder eines der wichtigsten Waldbaubücher, die hier beschrieben wurden. Es geht darum, dass man nicht mehr Wald erntet, als man eben nachpflanzt. Das ist eben das Konzept der Nachhaltigkeit und ist bereits 1713 schon beschrieben worden. Zur Aquakultur. Interessanterweise ist das nicht nur Fisch, es beinhaltet hier die Aufzucht von aquatischen Organismen ganz allgemein. Da gehören die Fische natürlich an erster Stelle dazu, aber auch Krebse, Schalentiere, aber auch Krokodile, wenn sie eben gehalten werden in so einer Anlage, sind Aquakultur. Ja, dazu gehören Pflanzen, vor allen Dingen Algen werden schon seit Jahren kultiviert. Aber das Ganze muss eben unter kontrollierten, unter Anbaubedingungen geschehen. Das heißt, künstliche Fortpflanzung, Besatz, Fütterung und auch man versucht, seine Kulturen zu schützen vor Krankheiten und auch vor Fressfeinden. Aquakultur selber ist jung. Es ist gar nicht so alt. Wenn man sich anschaut, vor ungefähr 10.000 Jahren begann Ackerbau und Viehzucht, wissen wir alle von Jägern und Sammlern, haben wir uns weiterentwickelt, die Menschheit, also nicht wir, wir sind ja schon wesentlich weiter, wir sind ja schon in der nachindustriellen Gesellschaft fast, aber ungefähr vor 10.000 Jahren sind die Tiere, die genutzt wurden in der Landwirtschaft, wie auch die Pflanzen etabliert worden, während die Aquakultur eigentlich Ursprünge hat vor ungefähr 5.000 Jahren. Man streitet sich drüber, ob die Ägypter oder ob die Chinesen zuerst damit angefangen haben oder ob es parallel entwickelt. Es sind natürlich Parallelentwicklungen, da gab es keinen Kontakt miteinander. Aber vor 5.000 Jahren gab es die ersten Fischteiche, in denen Aquakultur betrieben wurde. Da ist nicht mehr viel passiert und eigentlich, wenn man auch von marinen Pflanzen ausgeht, von Süßwasser, aquatischen Organismen wie auch von den marinen aquatischen Organismen, ist eigentlich die Aquakultur hat einen Boom erlebt und ist nicht mal 100 Jahre alt, sondern der größte Teil dieser ganzen Arten, die da in diesem Zeitraum etabliert wurden, ist in den letzten 50 Jahren passiert. Also es ist eine Kultur, die letztendlich immer noch im Entstehen und im Entwickeln ist und eigentlich vor allen Dingen, weil eben auch mit der Ernährung das wichtig ist und sehr rasant weiter voranschreiten wird. Was wir am IGB machen, wir haben uns dem verschrieben bei uns in der Abteilung und auch in der Nachbarabteilung, die sich mit Biologie und Ökologie der Fische beschäftigt, eigentlich nachhaltige Ansätze, eine holistische, eine ganzheitliche Forschungsansatz zur nachhaltigen Aquakulturforschung zu machen. Wir haben hier zum einen im Zentrum Aquakulturtechnik, Produktqualität, aber auch Animal Welfare, also neudeutscher Begriff für Tiergesundheit, für Tierwohl. Das sind also die wichtigsten Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, wobei hier vor allen Dingen, um Nachhaltigkeit zu bewirken, eben eine Ressourcenschonung durch Prozessoptimierung dabei erreicht werden soll. Ansonsten sind wissenschaftliche Expertisen am Institut oder auch in der Abteilung zu Wasserchemie, Ökophysiologie, Toxikologie, Ernährungsphysiologie, Stress, Parasitologie, Reproduktionsphysiologie sowie von Genetik letztendlich vorhanden, damit man eben solche Dinge auch ganzheitlich betrachten kann. Ja, zur Sicherung der Ernährung. Sie alle wissen, dass wir mittlerweile weit über 7 Milliarden Menschen sind. So ungefähr aktuell dürfte man ungefähr bei 7,2 Milliarden Menschen liegen. Die Weltbevölkerung wächst immer weiter. Für 2050 sagt man irgendwas zwischen 9 und 10 Milliarden Menschen vorher. Das heißt, insgesamt benötigen wir immer mehr Nahrung, aber auch sauberes Trinkwasser und natürlich undenkbar, wenn wir keine Energie mehr hätten. Kaum nur einer ist noch ohne Handy in einem entwickelten Land, aber auch in den Entwicklungsländern schreitet voran und ohne Elektrizität kann man es nicht laden. Und wenn man nicht laden kann, kann man auch nicht das Internet bedienen. Das heißt also genau gerade die Energie wird weltweit auch immer, genauso wie die Nahrung, immer weiter die Ansprüche steigen. Probleme haben wir natürlich schon länger oder schon eben auch ein bisschen ungleichgewichtet. Es gibt eine Ressourcenknappheit, Süßwasser. Wir sind hier in Mitteleuropa, wir sind bevorzugt. Wir haben kein Problem mit sozusagen Gewinnung oder mit der Nutzung von Süßwasser. Aber es sind mittlerweile eigentlich so 2/3 der Menschheit, die nicht in ausreichenden Mengen Süßwasser als Trinkwasser zur Verfügung haben. Dann Platz wird natürlich auch bei sozusagen steigender Bevölkerung wird immer mehr ein Problem, auch für den Nahrungsmittelanbau. Und interessanterweise sind auch solche Dinge limitiert wie Phosphor und Stickstoff, die vor allen Dingen für die Düngung auch im landwirtschaftlichen Bereich notwendig sind. Das heißt, wenn eben noch mehr die Bevölkerung noch weiter anwächst, brauchen wir irgendwann mal mehr Dünger. Es sind schon ganz viele Bestrebungen im Gange, dass eben in den nächsten 5 bis 10 Jahren unsere Ausscheidungen, die reich an Phosphor und Stickstoff sind, dann eben wieder recycelt werden, um eben dann auch zu düngen, damit eben auch da im Agrarbereich dann nicht irgendwelche Mangelerscheinungen auftreten. Der Klimawandel tut sein Übriges, Überfischung der Meere, da wird man nicht mehr rausholen können. Weltweit fängt man etwa zwischen 90 und 95 Millionen Tonnen pro Jahr. Da sind sich die Wissenschaftler einig, ist ungefähr das, was man aus dem Meer holen kann, ohne dass man irgendwelche Bestände tatsächlich gefährdet. Wir haben auch Probleme bei nicht nachhaltiger Agrarproduktion, wenn es nur auf die Ökonomie ausgerichtet ist, aber nicht auf die Ökologie und auch auf soziale Bedingungen, dann ist eben die Nachhaltigkeit nicht unbedingt immer gewährleistet. Und der kurze Profit mag vielleicht mittelfristig überhaupt nicht unbedingt viel Gewinn bringen, sondern eigentlich eher zerstörerisch sein. Ja, eine mögliche Lösung möchte ich Ihnen heute vorstellen, dass man über nachhaltige Aquakultur, wie wir sie verstehen und wie wir auch eben da versuchen, eben jetzt vorwärts zu kommen, und dass man damit einen möglichen Lösungsansatz hat. Aber ich sage es auch gleich, wir versuchen auch bei uns sozusagen zwei Schritte zurück. Es ist nicht der Fisch sozusagen die Sonne, um die sich alles drehen muss, sondern die Aquakultur kann eigentlich, wenn man sie nachhaltig betreiben will, sollte sie eigentlich integriert werden in landwirtschaftliche Produktionssysteme, wie auch Wertschöpfungsketten, inklusive auch der Energieerzeugung, weil die nicht mehr wegzudenken ist. Das Ganze nennt sich dann neudeutsch Water Food Energy Nexus. Man nimmt da wirklich nicht mehr den deutschen Begriff Wasser, Ernährung und Energie in Verbindung, sondern das ist also ein auch tatsächlich international feststehender Begriff. Wenn man das anschaut, ist wichtig, womit man sich beschäftigen muss, ist eben für eine lebenswerte Umwelt, ist Sicherung der Wasserverfügbarkeit, der Ernährung, aber auch der Energie. Ich brauche für alle drei Bereiche in irgendeiner Form Wasser. Das heißt, Wasser, die Ressource Wasser, ist eigentlich das zentrale Element bei dieser ganzen Geschichte. Und natürlich, unsere Lieblinge sind die Fische bei unserem Institut. Dann ist natürlich auch klar, dass hier die Schonung der Ressource Wasser eigentlich ein Hauptaugenmerk für solche Dinge dann auch forschungsmäßig ist. Ich möchte Ihnen aber vielleicht erst ein Beispiel oder ein paar Beispiele bringen, was man als nicht nachhaltige Aquakultur kennt und was Sie zum Teil sicherlich auch schon des Öfteren eben in Fernsehen und in Zeitungen gelesen und mitbekommen haben. Ein wichtiges Beispiel ist in Südostasien das Schlagwort Shrimps statt Reis, wo dann eben Bauern, um kurzfristig mehr Gewinn zu machen, also die Ökonomie an vorderster Stelle zu haben, die auf Reisfeldern, die einfach ausbaggern, Teiche anlegen, mit Salzwasser befüllen, um dann Shrimps zu ziehen, die dann zum Teil auch relativ heftig mit Antibiotika behandelt werden, was dann das Bundesamt für Risikobewertung hier dann ab und zu mal detektiert und sagt, so geht es eigentlich nicht. Man sollte hier stärker kontrollieren, mehr eben auch Zertifizierte dann auch sozusagen Farmer dann haben. Was hier aber ganz fatal ist, zum einen pro Fläche bringen die Shrimps wesentlich weniger Nährwert. Das heißt also, wenn ich da auf der gleichen Fläche Reis anbaue, habe ich für die Weltbevölkerung wesentlich mehr als von den Shrimps. Die Shrimps kommen bei uns dann in irgendwelche Discounter, werden billig verkauft. Und dort ist aber auf die nächsten 20, 30, 40 Jahre das Gebiet nicht mehr tauglich, weil es eben versalzt ist. Das heißt, da ist zu viel Salz auf dem Boden drauf, dann kann man gar keinen Reis mehr anbauen, selbst wenn man es denn aus Ernährungs- und globalen Ernährungssicht aus gerne machen würde. Also das funktioniert einfach nicht mehr. Das andere Beispiel ist der Pangasius, ein Fisch, den vor, würde ich mal sagen, vor 15 oder 20 Jahren kein normaler Mensch irgendwo gekannt hat. Das ist also ein Fremdwort mit mehreren Buchstaben gewesen. Und er hat aber so schnell hier Furore gemacht, ist in Vietnam, also in großen Mengen, mittlerweile weit über 1 Million Tonnen pro Jahr werden hier produziert. Das ist also ein Fisch, der ist durch nichts umzubringen. Wenn kein Sauerstoff im Wasser ist, dann schnappt er sich Luft. Er kann dann über eine Aussackung von seinem Darm sozusagen Luft atmen, genau wie wir auch. Also braucht er keinen Sauerstoff im Wasser. Das heißt, die Wasserqualität kann relativ schlecht sein. Die Tiere sind unheimlich hart im Nehmen. Das ist also etwas, warum man so in solchen Mengen auch die Tiere dann auch da produzieren kann. Dass es nicht unbedingt mit dem Tierwohl einhergeht, dass die Tiere auch oftmals unter Stress leiden, wenn dann zum Beispiel 400 Kilo Fisch in einem Kubikmeter dann gehalten werden, das versteht sich von selbst. Aber die eigentlichen Probleme sind nicht die des Tierwohls, das nimmt man dort nicht so sehr ernst. Die eigentliche Problematik entsteht hier durch Eutrophierung. Wenn ich viel füttere, scheiden die Tiere viel Kot aus. Da ist viel Phosphat, da ist viel Nitrat dabei. Wenn es an die Küsten rangeht, die Küsten werden normalerweise gehalten in dem Bereich von Mangrovenwäldern. Mangroven vertragen keinen Stickstoff. Die wollen das nicht. Wenn da viel Stickstoff kommt, gehen die Mangroven weg. Und dann braucht man bloß eigentlich auf den nächsten Tsunami warten, der aufgrund der Klimaveränderung sicherlich kommen wird. Und dann hat man gleich irgendwelche Schäden, die dann eben im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich dann sind. Das heißt also, hier ist ein Problem eher mittelfristig, dass dann eben die Küstenbefestigung nicht mehr in diesem Maße funktionieren. Das andere, was auch ein Auswuchs ist, den uns leider die Amerikaner beschert haben, das war im Dezember 2012. Seit da sind erstmals transgene Fische nicht zu Forschungszwecken. Ich bin für Freiheit in der Forschung auf jeden Fall, aber die dürfen angewendet werden. Was man gemacht hat, ist aus einem Lachs, einem Chinook-Salmon und einem Conger eine Chimäre zu basteln, die lachsmäßig aussieht, aber ein paar Gene von diesem netten Burschen hier hat. Der hat die ganze Zeit Hunger letztendlich, der frisst so, was er nur fressen kann. Das heißt, das eine ist ein ganz normaler Lachs ohne irgendwelche Modifikationen, ohne Fremdgene. Und das andere hier ist sozusagen der neue Frankenfisch. Das hat also auch die Amerikaner nach Frankensteins Monster sehr schön als Frankenfisch dann übernommen. Man hat hier einen genmodifizierten Organismus, der viel, viel schneller wächst und viel, viel mehr aufräumt. Und die Problematik ist nicht die, wenn der in kontrollierten Anbau wäre, aber die Problematik ist die, irgendwann passiert immer, dass irgendetwas ausgeht, dass er irgendwie ausbüchst. Und wenn die ins Ökosystem gehen, Tiere, die dann auch sich selber fortpflanzen können, dann hat man ein echtes Problem, was eben dann auch langfristig die Ökologie von so einem System schädigen kann. Andere Problematik für die Aquakultur ist Fischmehl für Fischfutter. Das ist ein großes Problem, weil die ganze Zeit war Fischmehl. Man hat von diesen 90, 95 Millionen Tonnen ungefähr ein Drittel als kleine Fischchen, Futterfischchen oder so gefangen, die man auch als Fischmehl weiterverarbeitet hat, die dann in Schweine, in Hühnerfutter oder eben auch in Aquakultur für Fischfutter dann eigentlich auch hergenommen wurden. Bloß, wenn man sich anschaut, um ein Kilo Fisch zu erzeugen, brauche ich bei den anspruchslosesten Fischen mindestens 1,5 Kilo Fangfisch, der dann in Fischmehl verarbeitet und dann wieder zurückkommt, eben dann in den anspruchslosen Fisch. Bei Lachs brauchen wir ungefähr 4 Kilo. Das heißt also, wenn ich irgendwie sozusagen Ressourcen vernichten möchte, dann muss ich das in der Richtung gehen. Das heißt also, ein ganz großer Punkt ist dabei schon seit den letzten 20 Jahren, aber vermehrt in den letzten 10 Jahren, dass man eben Fischmehl durch alternative Proteinquellen vor allen Dingen dann zu ersetzen versucht. Ja, das andere ist die Fischgesundheit. Wir kümmern uns eigentlich in Europa darum. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, auch in Nordamerika. In Südostasien, muss man sagen, ist das kein Thema. Also da wird es auch weltweit, wird man dazu keine Einigung kommen. Aber man weiß natürlich auch, wenn die Tiere gesund sind, wenn die sich wohlfühlen, das hat Einfluss auf die Fleischqualität. Das heißt also auch für den Verbraucher oder für den Genießer, wenn man sagen möchte, ich möchte den Fisch genießen. Erstens mal hat man vielleicht ein besseres Gewissen, wenn man die Bedingungen für die Fische ordentlich macht und dem Tierwohl entsprechend. Und zum anderen eben hat man auch tatsächlich den handfesten Beweis oder Beleg, dass Tiere, die sehr stark gestresst sind und da eben doch zu beengten Bedingungen gehalten werden, dass es da eben einfach Probleme auch hinsichtlich der Fleischqualität gibt. Ja, ein anderes Beispiel, wie nachhaltig oder nicht nachhaltige Aquakultur betrieben wird, sehr intensiv, ist aus China. Das sind alles Netzkäfige. Insgesamt in diesem Reservoir sind 50.000 Netzkäfige, a 50 Kubikmeter, das heißt 2,3 Millionen Kubikmeter Volumen. Die produzieren hier 150.000 Tonnen Fisch pro Jahr. Das ist also ausreichend, um ungefähr nahezu in China 8 bis 10 Millionen Menschen mit Fisch zu versorgen. Allerdings ist diese Talsperre eigentlich nicht gebaut worden, um Aquakultur zu betreiben. Vor 25 Jahren sind da überhaupt keine Netzkäfige drin gewesen. Es hat sich alles aus ökonomischen Gründen entwickelt. Und an und für sich ist das eine Talsperre zur Trinkwassergewinnung, um 8 Millionen in der Nähe von Peking zu versorgen. Das heißt aber, das Wasser wird jetzt aufgrund dieser heftigen Belastung, weil da viel Futter reingeworfen wird, dadurch, dass diese Netzkäfige nicht eine volle Futterauswertung überhaupt ermöglichen, benötigt man hier ungefähr 2,5 Kilo Futter, um 1 Kilo Fisch zu erzeugen, während man normalerweise in einer intensiven Aquakultur mit 1 Kilo Futter auskommt. Das heißt aber, 1,5 Kilo sind umsonst, die verrieseln irgendwo, beziehungsweise die Fischer haben es nicht so günstig, was ihren Stoffwechsel angeht, sodass also hier unheimlich viel weggeht. Die haben hier Nährstoffbelastung mit 1750 Tonnen Phosphat und 17.500 Tonnen Stickstoff pro Jahr in diese Talsperre hinein. Und die Wasserqualität ist in den letzten 25 Jahren von Stufe 1 auf Stufe 3 runtergekommen. Und wenn sie Stufe 4 erreicht, was jetzt, wenn es so weitergeht, bald der Fall sein wird, lässt sich das Wasser nicht mehr als Trinkwasser aufbereiten. Die müssen sich jetzt langsam entscheiden, Aquakultur weiter in diesem Ausmaß und mit diesen Umweltbelastungen. Dann gibt es kein Trinkwasser, dafür Fisch. Wobei das dann auch eher dann Karpfenartige sein müssen, was den Chinesen aber relativ egal ist. Die stehen auf Karpfen, Silber-, Marmorkarpfen oder auch Graskarpfen. Also die essen schon gern diese Fische, die auch in weniger gutem Wasser zurechtkommen. Aber das Problem ist dann schlichtweg, wenn sie kein Trinkwasser mehr haben, was nützt 10 Millionen Leuten Fisch, wenn sie eben kein Trinkwasser haben? Das Trinkwasser benötigen sie auf jeden Fall. Also das sind Beispiele und Auswüchse, um Gewinnmaximierung eben auf die kurzfristige Art und Weise in diesem Bereich sich da anzutun oder da eben einfach rücksichtslos für die Zukunft in diese Richtung zu gehen. Wenn man sich anschaut generell, was Aquakultur ist, es ist der am schnellsten wachsende landwirtschaftliche Sektor, den es überhaupt gibt in der Landwirtschaft. Man hat Zuwachsraten zwischen 6 und 10% pro Jahr im Durchschnitt, also global gesehen, das ist recht viel. In Afrika hat man in manchen Ländern, die gar keine Aquakultur hatten, gibt es sogar 100- und 200-prozentige oder 300-prozentige Zuwächse sogar. Man sieht auf jeden Fall, dass hier mit dem Fisch eine Möglichkeit ist, eben hochwertiges tierisches Eiweiß zu produzieren für die Ernährung. Es ist überwiegend Süßwasserfisch, also 2/3. Sie alle kennen Lachs, natürlich wächst der im Salzwasser. Aber dadurch, dass die Norweger Lachs machen, sind wir alle so ein bisschen ja, in die Richtung Lachs geschoben. Aber 2/3 aller Aquakulturfische, die produziert werden, sind eigentlich Süßwasserfische. Ja, wir haben Limitierungen hier an Platz, aber auch vor allen Dingen an den globalen Süßwasserreserven. Und wenn man die Umwelt nicht stärker belasten möchte, gibt es da Probleme. Und wenn eben Aquaculture oder Aquakultur, muss man als blaue Aquakultur oder Blue Aquaculture betreiben. Die Forderungen, die dabei natürlich entstehen, wenn man das eben in die Nachhaltigkeit schiebt, dann muss man hier darauf achten, dass man keine Kontamination oder zusätzlichen Landschaftsverbrauch von den natürlichen Ökosystemen generiert, dass man möglichst eine Minderung oder auch eine Vermeidung von Emissionen, gerade was CO2 angeht, was Nitrat, also Stickstoff angeht oder Phosphor. Und man sollte darauf achten, wenn man in diese Richtung gehen möchte, dass man Nachhaltigkeit und Bioökonomie bedient mit so einer nachhaltigen Aquakultur, sollte sie nicht an sich darstellen, ganz isoliert, wir werfen was rein und hinten kommt Fisch raus, sondern man muss schauen, dass man hier Wertschöpfungsketten generiert, damit man hier durch eine Integration in die landwirtschaftliche oder auch in die Energieproduktion letztendlich dann tatsächlich Wertschöpfungsketten hat, damit das Ganze auch wirklich nachhaltig ist. Um nachhaltige Aquakultur zu betreiben, ist so eine Stoßrichtung in der Forschung, nicht nur das, was ist in Durchlaufsystemen, die typischen Forellendurchflusssysteme kennen Sie wahrscheinlich alle irgendwo. Die sollen natürlich auch in unseren Breiten erhalten bleiben, aber sie sind nicht ausbaufähig, weil eben die Fische scheiden natürlich Phosphat und Stickstoff aus. Das heißt also, wir werden da immer irgendwelche Umweltbelastungen haben und deswegen ist also da genehmigungstechnisch das sehr restriktiv, sodass man eigentlich hier überwiegend dann sagt mittlerweile, wo kann die Zukunft sein? Die Zukunft kann sein, um das intensiv und besonders gut kontrolliert zu machen, dass man das in geschlossenen Kreislaufanlagen macht. Also Kreislauf, wo dann das Wasser im Kreis dann geführt wird. Das Ganze hat natürlich Vorteile. Es ist dann unabhängig von der Umgebung. Ich brauche nicht unbedingt einen Flusslauf. Ich brauche natürlich schon irgendwo ein bisschen Wasser auch. Aber ich brauche nicht jetzt irgendwie Riesenmengen an Wasser, so dass ich das eigentlich unabhängig, örtlich unabhängig im Land wie auch im städtischen Raum aufstellen kann. Man kann mit einer solchen Aquakulturanlage, Kreislaufanlage intensiv, aber auch artgerecht die Fischproduktion auf einem relativ geringen Raum betreiben. Das ist wichtig, weil eben Platz auch eine Ressource ist, die eben knapp wird. Und man hat hier, was immer wichtiger wird, einen Schutz gegen äußere Umwelteinflüsse. Wir haben nicht so ganz die Problematik, bei uns sind die Umweltvorschriften, was die Industrieproduktion angeht und so weiter, recht gut. Aber wenn Sie nach China schauen, nach Brasilien, da wird produziert, da raucht der Schlot und was da alles rauskommt, das interessiert nicht, da wird nicht noch ein Filter dahinter gesetzt und so weiter. Und da haben Sie ein großes Problem, wenn ein offener Anbau sozusagen von landwirtschaftlicher Produktion stattfindet, da gibt es eine Kontamination, da werden die Sachen mit eben ja, mit Giftstoffen auch belastet. Das heißt, wenn ich also sowas in einer geschlossenen Indoor-Anlage habe unter einem Dach, dann sind die Umwelteinflüsse, vor allen Dingen die negativen, nicht so groß. Und das andere ist, eben in so einem System würde man eben nicht einfach nährstoffreiches Abwasser in die Ökosysteme einleiten. Und das andere, dadurch, dass eine Kreislaufführung stattfindet, ist es eben etwas, was besonders effizient, sauberes Trinkwasserqualität, was für die Aquakultur genutzt werden sollte, dann eigentlich auch wirklich effizient eingesetzt werden kann. Nachteile von so einem System sind natürlich, es ist eine relativ aufwendige Technik, ist nicht das gleiche wie ich gehe an so einen Käfig hin und wirf Futter rein und hole hinterher Fisch raus, sondern man muss natürlich kontrollieren, die Anlage muss laufen und so weiter. Also es ist eine anspruchsvolle Technik, die aber durchaus also routinemäßig laufen kann. Und man hat natürlich, wenn man solche technischen Sachen hat, man hat natürlich höhere Investitionskosten. Das andere ist, man hat nach wie vor auch in geringen Mengen eben dann Fischabwasser mit hohen Nährstoffkonzentrationen, sodass in Deutschland zumindest mal Abwassergebühren fällig wären oder aber, wenn das irgendwie anders ist, relativ schwierige Genehmigungsverfahren, weil eben dieses Abwasser, obwohl es eben eigentlich Nährstoffe enthält, die man weiterverwerten könnte, relativ schwierige Genehmigungsverfahren, wenn man eben nur auf diesen Bereich Aquakultur schaut. Ja, warum überhaupt Fisch auf den Tisch? Zum einen ist es ein gesundes Nahrungsmittel, ist reich an vielfach ungesättigten Fettsäuren, aber für die Nachhaltigkeit ist der Fisch prädestiniert aus ganz anderen Gründen. Nämlich er ist hinsichtlich Futteraufwand, CO2-Emissionen und Wasserverbrauch, was paradox klingt, weil ohne Wasser gibt es auch keinen Fisch natürlich, aber im Verbrauch oder im Nutzen ist der Fisch eigentlich sparsamer im Vergleich zu anderen tierischen Eiweißerzeugern. Das möchte ich Ihnen kurz darstellen. Beim Futteraufwand kann ich aus einem Kilo Fischfutter ungefähr ein Kilo Fisch erzeugen. Das ist jetzt nicht, dass es 1:1 umgeschoben ist, es ist Trockenfutter natürlich und der Fisch besteht zu 70% eben aus Wasser. Das heißt also, er verliert schon etwas, aber es ist natürlich schon toll, dass man mit einem Kilo Futter ein Kilo Biomasse dann erzeugen kann. Beim Huhn braucht man ungefähr 2 Kilo Futter, beim Schwein 3 und die Kuh, weil sie eben doch ernährungsphysiologisch ziemlich was Besonderes darstellt, braucht man sogar 8 Kilo Futter, um 1 Kilo Biomasse zu erzeugen. Das Ganze spiegelt sich dann wieder, wenn man schaut, was dann an CO2 im Stoffwechsel, also Sauerstoff wird aufgenommen, Kohlendioxid, CO2 wird abgegeben. Beim Fisch, um 1 Kilo Fisch zu produzieren, atmet der Fisch sozusagen 1,8 Kilogramm CO2 ab, wobei hier noch eingerechnet ist, dass dann auch Schlachtung, Kühlung bis eben zum Supermarkt das Ganze hier bei dieser Statistik da noch mit eingerechnet wurde. Beim Huhn hat man ungefähr 3,1 Kilo CO2, beim Schwein sind es 3,6 Kilo CO2 pro Kilogramm Biomasse und bei der Kuh sind wir bei sagenhaften 19,4. Das liegt aber daran, die Kuh ist eine wandelnde Biogasanlage. Das heißt, das ist nicht nur CO2, was die ablässt, da geht sowohl nach vorne wie nach hinten auch noch Methan raus. Also das ist kein, so wie soll man sagen, keine Rennkuh, die also einen Stoffwechsel hätte, der irgendwie schnell dreht, sondern es sind einfach schlichtweg die Methanabgase, die da eben in CO2-Äquivalente umgerechnet hier diese 19,4 Kilogramm CO2 ergeben. Interessanterweise Wasserverbrauch, Wassernutzung ist hier um die Erzeugung von 1 Kilo Biomasse Fisch sind in einer Kreislaufanlage sind es nur 600 bis 1500 Liter, abhängig von Fisch, abhängig auch vom System. Während wenn ich das im Durchfluss sehe, wenn ich eine Forelle im Durchfluss habe, bis die 1 Kilo zugelegt hat, gehen an der Forelle 220.000 Liter Wasser vorbei. Also das ist schon eine ganze Menge und dieses Abwasser wird mit Stickstoff und mit Phosphat letztendlich von der Forelle belastet. Beim Karpfen sind wir auch in einer extensiven Teichwirtschaft bei ungefähr 5000 Liter, bis dann der Karpfen 1 Kilo zugelegt hat. Das heißt also hier, das ist der eigentliche Knackpunkt, warum man, wenn man Wasserressourcen schonen möchte und Platz schonen möchte, warum man eigentlich auf diese geschlossenen Kreislaufanlagen gehen sollte. Wenn ich mir das anschaue, was ich brauche, um 1 Kilo Biomasse Huhn zu erzeugen, brauche ich 3.900 Liter Wasser, beim Schwein sind wir fast bei 5.000 und wieder mal die Kuh schlägt alles, 15.500 Liter. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben Carpaccio auf dem Teller, schön dünn aufgeschnitten, ungefähr 100 Gramm, ungefähr ein Gegenwert von 1,5 Kubikmeter Wasser. Also stellen Sie sich 1,5 Kubikmeter Wasser, die essen Sie dann ganz locker mal so nebenher mit, nur mal um die Verhältnisse zu sehen. Also da ist dann die Forelle, die 200 Gramm Forelle, ist doch dann mit nur 60 Liter irgendwie, das kann man sich noch vielleicht vorstellen, dass das also nicht so wahnsinnig viel Wasserverbrauch ist, was da eben in dem Fall zu Buche schlägt. Ja, gibt es bessere Alternativen? Weil das sind jetzt so die Haupterzeuger, die irgendwie zu tierischem Eiweiß kommen. Hammel, gleiche Richtung wie Kuh. Ja, also nicht ganz so schlimm, aber so ungefähr auch da, alles was wiederkäut in irgendeiner Form, hat die ähnliche Wasserbilanzen. Auf der anderen Seite, Schafe werden natürlich auch zur Landschaftspflege rangezogen, haben alle auch ihre Nischen, wo sie gebraucht werden, wo sie auch für die Erzeugung wichtig sind. Aber vom Wasserverbrauch prinzipiell, ich würde den Hammel zwischen Schwein und Kuh einordnen, so ungefähr. Nein, bessere Alternativen für Proteine. Tierisches. Ganz wunderbar. Hier Insekten auf jeden Fall, ist ein Riesenpotenzial, was da steckt. Also ich bin selber ganz begeistert von dieser Geschichte, weil Insekten hier Heuschrecken, wenn sie die Beine wegmachen und die Flügel, dann haben sie ungefähr 60% zum Teil, was da an Biomasse ist, 60% Protein zum Teil. Also das ist besser eigentlich fast, ich möchte nicht sagen besser als Fisch, darf ich nicht sagen, ist ja berufsschädigend, aber eigentlich prinzipiell vom Wissenschaftlichen her haben sie einen höheren Proteingehalt, eben als wenn sie da eben einen Fisch haben. Das heißt, hier ist insofern interessant, die Insekten haben eine Futterverwertung, die auch vom Futterquotient, ich komme mit 1 bis 2 Kilogramm Futter, komme ich auf 1 Kilo Biomasse. Das heißt, die sind ähnlich toll wie Fisch und Huhn. Sie haben ebenfalls eine geringe CO2-Emission, also auch kommt ein Fisch entgegen oder nahe, weil es eben genau wie die Fische wechselwarme Tiere sind, die also nicht für ihren Stoffwechsel aufrecht, für die eigene Körperwärme nochmal irgendwie Stoffwechsel brauchen. Das heißt also auch da sind sie relativ gut, was das angeht. Und der Wasserverbrauch, total abhängig vom Futter. Wenn ich das von Biomüll mache, den ich sowieso habe, dann kann ich eigentlich ohne zusätzliche Wassergaben, komme ich da wunderbar aus. Aber dennoch sollte man natürlich sich im Klaren sein, und das sind wir uns ja auch, denke ich, dass hier kulturelle Barrieren bei der Nutzung von Insekten vorhanden sind für die menschliche Ernährung. Ein Mehlwurmburger bei irgendwelchen Fastfood-Ketten oder so oder den Heuschreckensnack und so weiter, den gibt es bei uns noch nicht so schnell. Aber wenn man sich anderweitig betrachtet, wer hat vor 20 Jahren Sushi gegessen? Und genauso muss man sich vielleicht vorstellen, dass in diese Richtung auch bei uns die Entwicklung, die kulturellen Barrieren werden irgendwann mal niedriger. Es wird nicht jedermanns Sache sein. Es gibt aber auch schon Heuschrecken gegrillte, gerade in Berlin in mehreren Restaurants. Ich habe es selbst probiert, es schmeckt eher so wie ein bisschen Popcorn ähnlich. Durchaus schmackhaft und durchaus also zu empfehlen. Ich würde es nicht für den Preis empfehlen, zumal die eigentlich unheimlich billig zu erzeugen sind. Die Alternative, die ich aber jetzt im Moment schon sehe und die auch klar ist, man kann hier eine Wertschöpfungskette für ungenutzte Nahrungsmittel nehmen. Bei uns werden in Supermärkten 30-40% aller Lebensmittel, wenn sie abgelaufen sind, obwohl sie noch als Nahrungsmittel gut sind, die werden einfach kompostiert. Warum nicht die nehmen, um sie dann eben über Fliegenmaden oder so die Proteine rauszuziehen, um sie dann einer anderen Verwertung wieder zuzuführen. Das heißt, Insektenprotein als Bestandteil für Tierfutter, gerade für Fische, kann das wunderbar sein. Bei den Tilapien, mit denen wir uns am Institut schon seit 25 Jahren beschäftigen, kann man damit das Fischmehl komplett ersetzen. Das heißt also hier keine Fischmehlproblematik mehr und man hat eine Wertschöpfungskette. Wir sind den Biomüll los, der wird weiter durch die Fliegenmaden weiter eben dann aufgewertet oder das Protein wird wieder zurückgewonnen und dann eben kann man ein hochwertiges und besser verkaufbares sozusagen Produkt dann letztendlich mit den Fischen also über den nächsten Zwischenschritt machen. Ist auf jeden Fall etwas, was auch mittelfristig nachhaltig sein kann. Ja, zum eigentlichen Thema, Tomaten und Fisch unter einem Dach. Warum haben wir uns damit überhaupt zusammengetan? Das war 2007, haben wir uns mal überlegt, wo kann denn überhaupt die Aquakultur in Deutschland oder überhaupt, wo knackt es denn? Wo sind denn die Punkte, dass man eben Richtung Nachhaltigkeit mal was Neues oder was Besseres hinsetzen kann? Und da war das Ziel Entwicklung eben einer nachhaltigen Ökotechnologie. Aber uns war klar, wenn man nur auf Fischproduktion geht, wird man immer irgendwo doch scheitern, weil eben wenn ich nur ein Endprodukt habe, obwohl es eigentlich in dieser ganzen Kreislaufgeschichten für Ökosysteme und so weiter, aber auch in unseren Wirtschaftssystemen irgendwie eingebunden werden könnte, muss man da irgendwie weitergehen und eigentlich was anderes noch dran oder vorneweg machen. Vorneweg, wissen Sie jetzt, nimmt man natürlich nicht den Madenburger, sondern dann eben das Fischfutter, was mit Fliegenmadenmehl erzeugt wurde. Das ist die Wertschöpfungskette, die vorne dran ist. Dann kann der Fisch kommen. Das Ganze sollte dann aber auch weitergehen hinsichtlich Kombination mit Gartenbau, dass man eben hier Minimierung von Emissionen hat und auch die Ressourceneffizienz steigert und eben das Ganze mit Wertschöpfungsketten. Die Formel ist relativ simpel. Aquakultur mit Fisch plus Hydroponik mit Gemüse gibt gleich Aquaponik. Und wir haben uns das sozusagen sehr subjektiv rausgesucht. Die Fische schmecken sehr gut. Und hat man am Institut, ist auch ein sehr robuster Fisch, Nummer 6 weltweit, was die Produktion angeht, also ist auch etwas, was global für andere, die sich mit Aquakultur beschäftigen, relevant ist. Und dann die Tomate, zum einen subjektiv, weil es eben auch das beliebteste, die beliebtesten Früchte sind, die es bei uns letztendlich in Deutschland eigentlich auch vom Verbraucher her, aber deswegen die Aquakulturisten bei uns unterscheiden sich nicht vom normalen Verbraucher, auch bei uns ist eben die Tomate sozusagen die beliebteste Frucht gewesen. Aber es hat auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Wer Tomate in der Hydroponik machen kann, kann alles andere auch. Wenn Sie sagen, Sie machen Salat, da sind die Ansprüche nicht so hoch, der kommt nicht ganz mit destilliertem Wasser aus, ein bisschen Nährstoffe braucht er auch. Aber wenn ich die Tomate hinbekomme, die hat größere Ansprüche, was Nährstoffe angeht. Und wenn man so ein System hat, dann kann man auch Hydroponik mit allen anderen Pflanzen, dann auch Arten, die dafür geeignet sind, betreiben. Das Ganze hat am Anfang als Kürzel ASTAF Pro geheißen. Pro sollte nicht Contra, also Pro was Positives sein. Aquaponiksystem für die nahezu emissionsfreie Tomaten- und Fischproduktion in Gewächshäusern. Ja, Sie können sich denken, dass irgendwann mal, als dieses Tomatenfischbild generiert war, hat nur noch jeder vom Tomatenfisch gesprochen. Also ASTAF Pro ist sozusagen das wissenschaftliche Kürzel und ist dann aber doch sehr schnell durch den Tomatenfisch abgelöst worden. Was verbirgt sich dahinter? Zum einen hat man, wenn man eben jetzt Aquakultur zukunftsorientiert mit Kreislaufsystem betreiben will, hat man ein Fischhaltungssystem, man hat hinten dran einen mechanischen Filter, dass Kot, aber auch Futterabrieb und so weiter grob sedimentiert wird. In einem Biofilter mit einer hohen Oberfläche hat man Bakterien drin, die dann das Ammonium, welches ein Stickstoffendprodukt ist, was die Fische ausscheiden, was aber für die Fische auch wieder toxisch ist, muss umgewandelt werden in Nitrit und dann in Nitrat. Und Nitrat ist für einen Fisch relativ ungiftig, da kann er ganz gute Konzentration ab. Dass man hier das Ganze im Kreislauf führen kann. Man braucht dann trotz allem ca. 10% am Tag, die man austauschen muss, damit eben auch die Nitratakkumulation nicht zu hoch wird. Aber man schafft quasi damit sozusagen einen durchgängigen Produktion, dass man eben nur 10% des Haltungsvolumens am Tag austauschen muss. Deswegen braucht man für ein Kilo Fisch nur 600 bis 1500 Liter Wasser, während im Durchflusssystem die Forelle 220 Kubikmeter oder der Karpfen eben 5 Kubikmeter benötigen. Ja, in diesem Wasser hat man Nährstoffe, vor allen Dingen Nitrat und Phosphat und der pH-Wert ist ungefähr bei 7, damit die Fische und auch die Bakterien im Biofilter glücklich sind. Wenn ich jetzt im Vergleich dazu eine Hydroponikanlage anschaue, relativ einfach, gibt es solche eine Nährlösung. Hier habe ich Wasser, die Nährlösung braucht Nitrat und Phosphat, das sind die Hauptbestandteile, damit die Pflanzen glücklich sind. Zusätzlich noch essentielle Mineralien, pH-Wert je nach Art meistens um die 6, kann auch bis zu 7 sein, aber niedriger als beim Fisch. Dann ist das Ganze ein System in der Hydroponik, was auch im Kreislauf läuft, Pflanzrinnen und dann wieder zurück. Und das Ganze ist also etwas, was sich als Nährfilmtechnik dann recht robust ist. Und also sind einfache Rinnen, durch die einfach durch eine Pumpe dann die Nährlösung geschickt wird. Ich weiß nicht, ich denke, dass hier bei so vielen Leuten doch der eine oder andere Kleingärtner oder Balkongärtner da ist. Was denken Sie, wie viel ein Kilo Tomaten bei Ihnen als ja, im Freiland braucht von der Wassernutzung hier? Wie viel ist viel? Normalerweise kriege ich manchmal so Zahlen zwischen 5 und 10. Und die Leute scheuen sich, eine dreistellige Zahl auszusprechen. Aber sie haben vollkommen recht. Es sind also hier im Freiland sind eigentlich Werte da zwischen 100 und 300 Liter. Und wenn man sich anschaut, in Spanien, im Hauptanbaugebiet der Tomaten in Almeria, ist der Durchschnittswert 184 Liter Wasser für ein Kilo Tomaten. Da beziehen wir die Hälfte unserer Tomaten her und die können 5-mal im Jahr anbauen, aber das ist also enorm, was die verbrauchen. Und vor allen Dingen, sie ziehen das Wasser aus dem Grundwasser raus. Das heißt, in der Gegend, das Grundwasser wird nicht nachhaltig genutzt, sie ziehen zu viel raus. Dadurch kommt Wasser, Brackwasser und Salzwasser eben vom Meer unterirdisch nach. Das heißt, die wissen jetzt schon, die Hydrogeologen, dass in 5 bis 10 Jahren ein Brunnen nach dem anderen zugemacht werden muss. Wenn man sich überlegt, dass man mit dieser relativ einfachen Nährfilmtechnik nur 30 bis 50 Liter Wasser für ein Kilo Tomaten bräuchte, müssten die einfach nur das Ganze nicht im Freiland mehr machen, sondern mit einem Fünftel der Fläche könnten die das eben mit solchen Techniken machen und dann hätten sie kein Problem mehr mit dem Grundwasser, dann könnten sie das Grundwasser nachhaltig auf Dauer nutzen, aber es passiert nichts. Und auch die Politik, die da eigentlich irgendwie in irgendeiner Form da mal was machen müsste, jeder schaut zu, die Wissenschaftler wissen es und die Politiker tun nichts, aussitzen. Aber was soll man aussitzen, wenn irgendwann mal nichts mehr produziert werden kann? Also es ist eine ganz fatale Situation. Und deswegen ist natürlich auch so hier wichtig, Wasserressourcen sparen. Im Prinzip in Gewächshäusern hat man eine 5- bis 10-fach höhere Produktivität im Vergleich zu dem, was man eben im Freiland hat. Ihnen würde eine Gewächshaustomate, wenn die Sonne drauf scheint und Sie nehmen sie blind in die Hand und es ist sonnenwarm, dann kommen die Geruchsaromen raus und dann können Sie nicht mehr unterscheiden, ob es Ihre aus dem Garten ist oder ob es dann die ist aus dem Gewächshaus. Mir hat unser Chemielaborleiter auch gesagt, als wir das System zum Laufen gebracht haben, Fische und Tomaten noch getrennt hatten, hat er gesagt, die Tomate schmeckt nach Fisch. Ja, dann bin ich mit ihm gekommen und habe gesagt, so, wo ist die Verbindung zum Fischkreislauf? Ja, aber ihr macht doch da Aquaponik. Dann habe ich gesagt, ja, aber wir haben es noch nicht zusammengekoppelt. Siehst du? Also es sind manchmal Glaubensdinge. Ja. Wenn man es nicht mit einer Analytik, mit einem Massenspektrometer oder so, dann die verschiedenen Inhaltsstoffe nachweisen kann, skeptisch. Die Idee war aber, wenn ich zwei so Systeme habe, auf einmal beim Fisch, ich habe immer bei Fischen, irgendwo geben die dann Nitrat ab oder Stickstoff ab als Ammonium und dann noch zusätzlich Phosphor, ist eigentlich der Bedarf, den die Pflanzen haben. Deswegen die grundlegende Idee Aquaponik haben auch schon, ja eigentlich schon Chinesen gehabt, Felderwirtschaft, Reisanbau und dann, wenn die Reisfelder bewässert werden, dann Karpfen reingesetzt und so weiter. Also so eine Kombination von Fisch und Pflanzen ist eigentlich auch schon wirklich sehr, sehr alt. Man hat aber dann vor ungefähr 60 Jahren das Ganze so auf ein System, also auf Kreislaufbasis, auf künstliche Systeme dann eigentlich gebracht, vor allen Dingen in Nordamerika. Die Fischhaltung dann mit noch, je nachdem, mit einem mechanischen Filter gekoppelt und dann aber nicht noch einen teuren Biofilter oder einen komplizierten Biofilter, so kompliziert sind die nicht. Die Bakterien machen ihre Arbeit von ganz allein und dann einfach hier dieses Wasser dann durch die Pflanzen und von den Pflanzen wieder zu den Fischen. Wenn ich das so mache, dann ist das ein Problem, weil ich doch bei den Fischen eine ganze Menge an Ammonium habe, das da abgegeben wird. Und wenn ich keinen effizienten Biofilter habe, geht immer noch ein bisschen Ammonium weiter, geht dann wieder zurück zu den Fischen, beziehungsweise die Pflanzen mögen das Ammonium auch nicht so, also in solchen Mengen dann. Sie brauchen Ammonium zum Teil, aber eben in geringeren Mengen und das Nitrat bekommen sie dann eben auch nicht so geliefert, wie sie es denn wollen. Das heißt, Nachteile von so einem System ist, die Fische brauchen ungefähr ein pH von 7, Pflanzen eher von 6, also ein bisschen geringer. Man hat eine unvollständige Umwandlung von Ammonium in Nitrat. Die Nährstoffdefizite, dass ich also quasi vor dem System hier irgendwelche essentiellen Mineralien reingebe und den pH-Wert absenke, da wieder den pH hochmache, das wird dann wirklich zu kompliziert. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, für Fische wie für Pflanzen ist das ganze System suboptimal. und man hat eine relativ schlechte Produktivität, was von der Ökonomie her den K.O. für so ein System letztendlich beinhaltet. Es gibt in Nordamerika eine superaktive Aquaponik-Szene, da sind mehrere tausend Leute drin integriert. Sie finden überall im Internet, wenn sie Aquaponik gehen, kriegen sie 10, 20, 30.000 Einträge. Wenn sie auf wissenschaftlicher Basis sowas untersuchen, dann haben sie ungefähr 30 bis 35 wissenschaftliche Artikel, die in diese Richtung Aquaponik dann tatsächlich gehen. Das heißt, es gibt viele Leute, die Interesse dran haben. Es geht aber meistens über eine Hinterhof-Aquaponik eben nicht raus, dass einer Fische hat und das Fischwasser irgendwie zu seinen Pflanzen leitet und dann je nachdem wieder zurück. Aber effizient ist es nicht, das ist ein Hobby. Ich freue mich ja, dass so viele Leute solche Hobbys haben. Hat ja uns auch die Idee gegeben, vielleicht mal was anderes zu machen. Weiterhin ist dann bei so einem System der Wasserverbrauch bei 10-20%, da die Leute keine Tomaten machen können. Wenn sie denn Tomaten machen, müssen sie noch jeweils Mist dazu an die Pflanzen, an die Wurzel dran geben. Gibt es also auch im Internet schöne Bilder, noch komplizierter. Damit kontaminiert man das ganze System mit irgendwelchen Bakterien, die man vielleicht gar nicht drin haben möchte. Also das ist die Geschichte, warum man eigentlich mit Tomaten bei so einem System auch keinen Blumentopf, im wahrsten Sinne des Wortes Blumen gehen, aber Tomaten brauchen mehr Nährstoffe. Das heißt also, das würde mit so einem System nicht funktionieren. Aus dem Grund hat mein Kollege Bernhard Rennert, der leider jetzt seit 2 Jahren schon in Rente ist, hat schon mal vor 25 Jahren gespielt, so eine geschlossene Kreislaufanlage mit Hydroponik einfach über ein Einwegventil zu koppeln. Das Ganze damit zusammenzubringen, hier ist Wasser, Nitrat, Phosphat, das Einwegventil geht in die Nährlösung rein. Hier kann ich die Nährlösung nochmal sozusagen dopen, indem ich hier essentielle Mineralien und auch den pH-Wert den Pflanzen entsprechend nochmal nachjustiere. Und dann habe ich hier in dem Bereich auch optimale Bedingungen für die Pflanzen. Das heißt, trotz dieser Trennung, das sind 2 getrennte Kreisläufe, die durch das Einwegventil verbunden werden, habe ich eben keine Nachteile mehr für beide systemische Komponenten. Und das ist eigentlich der neue innovativer Ansatz, der jetzt eigentlich von der Praxis her ist. Das heißt eigentlich nur gewusst wie. Hydroponik gab es vorher, Kreislaufsysteme gab es vorher. Das Einzige, was jetzt da zwischendrin neu ist, als allererstes, ist ein ganz simples Einwegventil, um dadurch eben die Verknüpfung zu schaffen und eben aber auch hier Pflanzenbereich optimal zu haben und den Fischbereich natürlich auch. Dennoch braucht man bei so einem System auf jeden Fall 10% des Volumens von so einer Aquakulturanlage am Tag. Ist also immer noch ein gewisser Wasserverbrauch. Und da war ja unser Ansatz, dass wir da eigentlich auch etwas dagegen machen wollten. Was wir da gemacht haben, war dann hier die Idee, das ganze System soll eigentlich ein Gewächshaus darstellen. Tatsächlich Fische und Tomaten unter einem Dach, dass die Aquakultur, die Kreislaufanlage da ist, da geht ein bisschen Wasser rein, es geht Futter rein, dann gehen die Nährstoffe über das Einwegventil und das Wasser in die Hydroponik. Und was machen die Pflanzen? Die nehmen das Wasser mit den Nährstoffen auf, das, was sie brauchen, behalten sie, damit wachsen die. Und das andere wird über Spaltöffnungen, über die Blätter evaporiert, das heißt also nichts anderes, da wird Wasserdampf abgegeben, der dann im Gewächshaus ist. Wenn man das Ganze dann letztendlich über eine Klimatisierung, moderne Gewächshäuser haben meistens eine Klimatisierung, dann kann man über Rekondensierung, das heißt dieses Wasserdampf, der kann wieder kondensieren, man kann es wieder zurückgewinnen und dann schafft man das dann einfach, dass man das vorne bei den Fischen wieder reinbringt. Das heißt, in so einem geschlossenen Ansatz oder nahezu geschlossenen System hat man hier Wertschöpfungsketten, man hat nicht nur das Prozesswasser weiter und wieder verwertet, nicht nur dann in der Hydroponik, sondern man kann dann eben nahezu wie ein Perpetuum mobile das vorne eigentlich wieder einführen. Man schafft es dadurch, dass man eben nicht 10%, sondern weniger als 3% des Volumens am Tag nur noch ersetzen muss. Also es ist noch nicht ganz so und man will natürlich auch Fisch und Gemüse entnehmen oder Früchte entnehmen. Das heißt also, hier hat man auf jeden Fall von 10% auf 3% hat man natürlich eine deutliche Reduktion. Weiterhin sind die Nährstoffe eben Nitrat, Phosphat dann da. Und was zusätzlich noch dazu kommt, ist, die Fische geben CO2 ab, die Pflanzen brauchen CO2. Das heißt also, die Pflanzen können auch das CO2 weiterverwerten, sodass man in dem Fall als schicke Idee eben nicht das CO2, jede Tierproduktion ist auch ein CO2-Emittent, ja, dass man also auch hier das CO2 eigentlich gleich wieder in den Pflanzen bindet, sodass wir dem Ziel, nahezu emissionsfrei zu sein, doch ziemlich nahe kommen. 2009 haben wir den ersten längeren Versuch eben mit Tilapia und Tomate unter einem Dach gemacht. Wir haben hier in 9 Monaten mit 736 Kilo Futter 600 Kilo Tilapien produziert und 1010 Kilo Tomaten. Das heißt, der Wasserverbrauch war hier noch nicht ganz optimiert. Da sind wir bei 3,32% des Volumens am Tag gewesen. Und in Worten ausgedrückt heißt es, wir haben hier statt, wie man sonst in der Aquakultur, für Fische 600 bis 1500 Liter, also ungefähr 1000 Liter normalerweise für ein Kilo Biomasse braucht, haben wir für ein Kilo Tilapien 220 Liter gebraucht, haben aber zusätzlich noch 1,6 Kilo Tomaten produziert und haben noch so viel Wasser übrig gehabt mit Nährstoffen. Das mussten wir dann doch entsorgen, weil bei uns gibt es keine Baugenehmigung für ein größeres Gewächshaus. Also wir hätten das Gewächshaus für den Tomatenbereich quasi verdoppeln können. Und da es aber bei uns keine Baugenehmigung gibt und das in Berlin doch ein bisschen schwierig ist manchmal, wenn man in der Wasserschutzzone ist, haben wir das also gelassen. Das heißt also, man hätte mit der ganzen Produktion, mit diesen 220 Litern, dann eigentlich neben dem Kilo Tilapien auch ungefähr 3 Kilo Tomaten produzieren können. Wenn man sich das zusammenfassend ansieht, nochmal auf den Futteraufwand zu kommen, auch bei den Tilapien kommt man mit ungefähr 1 Kilo Futter auf 1 Kilo Biomasse. Das heißt, hier muss man allerdings nochmal genauer hinschauen, weil das ganz wichtiger Punkt ist, der Proteingehalt im Futter ist doch deutlich unterschiedlich. Bei Tilapien hat man zum Beispiel 32% in diesem Trockenfutter ans Protein, während bei einem Huhn man eigentlich eher so um die 20% Protein nur drin hat, beim Schwein ebenso und bei der Kuh auch. Das heißt also hier, wenn ich das als Proteinbilanz anschaue, dann schaffe ich es mit den Tilapien auch da hinsichtlich des Proteins die beste Proteinwiederverwertung in der Biomasse hinzubekommen. Wenn ich jetzt aber andere Fische anschaue, ich möchte Ihnen jetzt auch nicht die Lust auf den Lachs nehmen, aber zumindest mal die Hintergründe soweit ein bisschen beleuchten. Fische sind unterschiedlich. Das Fischfutter von einem Lachs, der auch mit 1 Kilo Fischfutter 1 Kilo zulegen kann, braucht 50-60% Protein. Protein ist der wichtigste und teuerste Bestandteil in Futter. Wenn das Schwein 3 Kilo Futter frisst, hat es genauso viel Protein aufgenommen wie der Lachs. Das heißt also, Lachs ist nicht von der sozusagen Nachhaltigkeit und der Proteinverwertung um kein bisschen besser als eben hier das Schwein. Noch schwieriger wird es, wenn sie dann auf rein marine Fische übergehen, wie zum Beispiel Steinbutt und auch Dorade oder dann Wolfsbarsch. Wolfsbarsch geht auch mit 60%, aber hier Steinbutt geht nur mit 70-80% Proteinanteil. Und vor allen Dingen die marinen Fische, die zumindest teilweise marin sind, wie der Lachs, die kommen nicht ohne Fischmehl aus. Da hat man schon alles Mögliche probiert mit Fliegenmadenmehl, mit Erbsenprotein und so weiter. Ohne einen großen Anteil an Fischmehl wird das nichts. Deswegen aber ist die Tilapie oder omnivore Fische, wie zum Beispiel auch der Karpfen, also Allesfresser, die kommen auch ganz ohne Fischmehl aus. Das heißt, wenn man das wirklich nachhaltig machen will, sollte man auf diese Arten umsteigen oder einsteigen, damit man eben tatsächlich dann über Fliegenmadenmehl oder andere pflanzliche Proteine, die nicht weiter genutzt werden, dass man in diese Richtung dann eigentlich sich bewegen muss. Das andere hat natürlich seine Berechtigung, wenn man sagt, das ist Luxus, das möchte ich aus Luxus haben, mir schmeckt der Lachs und so weiter. Alles Gründe, warum er ja auch gekauft wird. Aber von der Nachhaltigkeit und der Nahrungsmittelerzeugung, es wird mehr verbraucht und mehr als quasi erzeugt. Ja, bei den Treibhausgasen sieht es natürlich auch dann bei dem Aquaponik-System im geschlossenen System ganz schick aus. Man hat hier nur noch ungefähr 0,4 Kilogramm CO2-Footprint, was aber auf Schlachtung, auf Kühlung, auf Transport und dann eben auch bis zum Supermarkt dann eigentlich ist. Das heißt also, da ist ganz, ganz viel CO2 letztendlich, was weiterverwertet wird in den Pflanzen. Ja, wenn man sich den Wasserverbrauch anschaut gegenüber der normalen Kreislaufanlage mit 1000 Litern, dann sind wir hier mit 220 Litern soweit, eben 1 Kilo Tilapia zu machen. Und 3 Kilo Tomaten sind möglich, wobei man für 3 Kilo Tomaten auch in der Nährfilmtechnik mindestens 100 Liter Wasser zusätzlich benötigen würde. Ja, zusammenfassend die Charakteristika, was ist hier neu dran an dem System gegenüber der klassischen Aquaponik? Das eine ist das Einwegventil von der Aquakultur in die Hydroponik, dann die Rekondensierung des Transpirationswassers, was von der Hydroponik abgegeben wird und dann wieder in die Aquakultur reingeht. Das Ganze hat sich eigentlich als Prototyp bei unserem Institut ganz gut etabliert. Wir haben 4 Jahre sozusagen die ursprüngliche Anlage laufen lassen. Wir haben jetzt neue Forschungsanlagen dazu installiert. Der Wasserverbrauch ist weniger als 3% im Vergleich zu 10%. Man kann hier viele Nachhaltigkeitsaspekte einbringen, alternative Energiequellen zum Beispiel, eben Biogas, Photovoltaik, damit wird bei uns die Anlage betrieben. Wir haben die Photovoltaik auf dem Dach vom Institut. Dann Wind wäre natürlich eine Richtung, die auch nochmal eben für Energiegewinnung. Das heißt also, hier sollte man natürlich, wenn man die Nachhaltigkeit zum Ziel hat, eben etwas alternative Energieerzeugung, die eben möglichst keine Emissionen hat. Dann eine regionale Produktion ist möglich, vor allen Dingen bei den Tilapien. Das haben wir schon 2000 gemacht, dass eben Fliegenmadenmehl möglich ist, um das Fischmehl komplett zu ersetzen. Die zweifache Nutzung von Heizung und Bauhülle, das ist etwas, was wichtig ist, da beide Kulturen geschützt werden, also sowohl Fisch wie Gemüse werden eben gut kontrolliert und vor allen Dingen eben hier gegen äußere negative Einflüsse von Umweltverschmutzung. Ja, Perspektiven für das Ganze. Die Anwendung für einen Tomatenfisch, wo sieht man die? Natürlich ganz klar in ariden, also in trockenen, semi-ariden Gebieten. Dann ein wichtiger Hype ist natürlich urbane Landwirtschaft, das hört man jetzt immer. Das ist also etwas, wo man auch natürlich mit so einem System ran kann. Aber was wir eigentlich auch glauben ist, wenn es einen globalen Input geben soll für die Bevölkerung, für die globale Bevölkerung, dann sollte man eher schauen, dass man hier in der großen Nahrungsmittelerzeugung, in der landwirtschaftlichen Produktion die Integration von solchen Aquaponiksystemen schafft, um eben diesen Water Food Energy Nexus dann eigentlich zu bedienen.
So, nach so viel Fisch, Tomaten und gesunder Nahrung geht's jetzt gleich los bei uns mit dem Abchillen. Nur auf D-Radio Wissen natürlich. Festival, die beste Live-Musik fürs Ohr.
D-Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.